mich, dass ich heute unter euch sein darf und hoffe, dass ich mich daran gewöhne, ab und zu auch in diese Richtung zu schauen. Ich möchte euch auf keinen Fall über den Knien. Wenn es mir nicht immer gelingt, nehmt es mir bitte nicht übel. Denn ich möchte natürlich, darf ich ein bisschen drehen? Vielleicht ist es so leichter, dann auch euch nur mit einem Auge im Blick zu behalten. Denn ich hatte die Sorge, dass ich immer nur in diese Richtung schaue. Das möchte ich nicht, denn ich möchte euch alle erreichen. Ich bin nicht sicher, ob ihr mich kennt, auch wenn ich nicht das erste Mal hier bin, aber gewiss das erste Mal hier oben. Ich komme aus der Gemeinde München-Isartal und da ich dort jetzt aufgrund meiner neuen Rolle als Gemeindeleiter sehr gut eingebunden bin, schaffe ich es sehr selten, in andere Gemeinden zu gehen. Und es ist auch schon eine Weile her, ich müsste lange überlegen, wann ich das letzte Mal hier war. Meine Familie habe ich auch nicht mitgebracht, weil ich wusste, dass die Plätze heiß begehrt sind. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Ich habe eine Familie mit 3 kleinen Kindern. Die jüngste ist 2 Jahre, der älteste ist 5, der mittlere ist 5 und die älteste ist 6, ist also jetzt in diesem Herbst in die Schule gekommen. Und so wie gesagt in ihre Gemeinde gegangen. Worüber möchte ich mit euch heute nachdenken? Ich habe mir in meinen jungen Jahren oft die Frage gestellt, wie das so ist mit dem Gebet mit Gott. Ob er mich überhaupt hört. Denn ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, dass ich mir etwas gewünscht habe und Gott darum gebeten habe und er hat mir meinen Wunsch nicht erfüllt. Und dann habe ich mir als junger Mensch die Frage gestellt und ich kann mich heute noch gut daran erinnern, warum bete ich dann, wenn mich Gott nicht hört? Und ich finde, diese Frage ist auch berechtigt. Wir dürfen diese Frage stellen. Und ich glaube, dass die Bibel uns helfen kann, anhand konkreter Beispiele aus der Bibel, aus Erfahrungen, die andere Menschen vor uns, lange vor uns gemacht haben, zu erkennen, wie Gott mit uns umgehen möchte und welche Erwartungen wir auch an Gott haben dürfen. Ich möchte also heute in meiner Predigt mit euch darüber nachdenken, wie Gott uns führen möchte in unserem Leben. Und umgekehrt natürlich auch, wie wir uns von Gott führen lassen sollen. Und beides ist wichtig. Es hängt auch zu einem großen Teil von uns ab, wie weit uns Gott helfen kann. Denn ich persönlich wünsche mir, dass Gott alle meine Gebete erhört, auf welche Art und Weise auch immer. Ich möchte die Gewissheit haben, dass er mich hört. Und ich wünsche mir, dass er mich nie alleine lässt im Leben, sondern mich wirklich führt. Das ist mein fester Glaube. Aber ich möchte das auch in meinem Leben erfahren und habe erkannt, dass es ein paar wichtige Prinzipien gibt, die wir einfach beachten sollten, damit wir nicht enttäuscht werden. Und meine Absicht ist, heute anhand eines konkreten Beispiels aus der Bibel das mit euch zu betrachten. Ich habe mir heute vorgenommen, in meiner Predigt euch anhand einer Geschichte aufzuzeigen, wie Gott sein Volk schon in der Vergangenheit geführt hat. Und meine Absicht ist, dass ihr euch diese Geschichte vor eurem geistigen Auge mit betrachtet und mitverfolgt. Ich werde auch einige Texte aus der Bibel lesen. Ich hoffe, es wird auch nicht zu viel sein, weil meine Absicht wirklich die ist, dass ihr diese Geschichte miterlebt. Lasst uns also gedanklich zurückgehen in die Zeit, als Gott sein Volk aus Ägypten geführt hat. Das Volk kannte den Weg nicht. Und es ist interessant zu betrachten, auf welche Art und Weise Gott es geschafft hat, sein Volk zu führen. Wir Menschen würden heute in der modernen Zeit sagen, Hilfe zur Selbsthilfe ist der beste Weg. Gott hätte also mit Mose besprechen können, wie das Volk jetzt in das neue Land, gelobte Land, gehen soll. Er hätte ihm den Weg beschreiben können, er hätte ihm eine Landkarte in die Hand drücken können und hätte ihm eine gute Reise wünschen können. Vielleicht würden wir das heute so machen. Aber wir können gerade daran, an diesem Auszug aus Ägypten, wunderbar erkennen, dass Gott eine ganz andere Art und Weise verfolgt mit uns und sich wünscht, uns viel, ja, wie soll ich sagen, viel enger zu betreuen, als wir es manchmal selbst erwarten. Er möchte uns nicht nur das Ziel weisen, sondern uns auch auf dem Weg begleiten. Erinnert euch daran, wie er das Volk geführt hat. Er war immer in der Nähe des Volkes, am Tag durch die Wolkensäule und in der Nacht durch die Feuersäule. Damit konnte er dem Volk jeden Tag den Weg weisen. Ohne dass sie den gesamten Weg im Blick hatten. Aber jeden Tag wussten sie, wie weit sie gehen sollten und wann sie Pause machen sollten. Die Wolkensäule hatte auch den Zweck, dass sie nicht an der Hitze zu sehr leiden mussten, denn sie mussten ja durch die Wüste gehen. Und die Feuersäule hatte auch den Zweck, den rein praktischen Zweck, damit sie, dass sie in der Nacht was sehen konnten. Dann denkt daran, dass er das Volk auch immer zur rechten Zeit zu einer Wasserquelle geführt hat, damit sie genug zu trinken hat, was hier lebensnotwendig ist. Und er hat ihnen jeden Tag, mit einer Ausnahme, die ihr kennt, das Mana geschenkt. Er hat sie also jeden Tag, jede Stunde betreut und sich um sie gekümmert. Man konnte also jeden Tag seine Fürsorge erkennen. Sie mussten sich keine Sorgen machen, keine Gedanken machen, wie es am nächsten Tag weitergeht. Sie hätten eigentlich völlig sorglos sich auf ihn verlassen können und abwarten können, was der nächste Tag bringt. Wir wissen, dass das leider nicht immer geschehen ist. Und warum es auch immer ist, ich verstehe es nicht selbst immer genau. Wir sind irgendwo so, wir Menschen, und müssen lernen, Gott zu vertrauen. Und vielleicht ist auch genau das das Ziel gewesen. Gott wollte dem Volk zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und dass sie auch dann, wenn sie vor größeren Problemen stehen werden, dazu kommen wir gleich, er immer mit ihnen geht und immer eine Lösung parat hat. Er hat hier sogar mehr getan. Er hat ihnen nicht nur den Weg gewiesen. In manchen Fällen standen sie in einer Sackgasse und wussten nicht weiter. Und er hat ihnen dann einen Weg geebnet. Denkt an das Schilfmeer. Auch uns kann es passieren im Leben, dass wir in eine Situation geraten, wo wir nicht die geringste Idee haben, wie es weitergehen soll. Denkt in diesem Fall an diese Geschichte zurück. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott nicht die Absicht hatte, das Volk eine ganze Generation hindurch durch die Wüste zu schicken. Der Weg dorthin war nämlich recht kurz. Sie hätten es in kurzer Zeit, in wenigen Tagen schaffen können. Aber wir sehen an diesem Beispiel, als das Volk das erste Mal vor dem gelobten Land stand, dass auch wir unseren Beitrag leisten müssen, dass wir bereit sein müssen, uns führen zu lassen, dass wir ihm auch vertrauen müssen, dass er immer einen Weg findet, uns weiterzuführen, selbst wenn wir keine Lösung sehen. Leider hatte das Volk Israel beim ersten Mal, als sie vor dem gelobten Land standen, nicht dieses Vertrauen in Gott und hatten den Mut verloren, als sie erkannt haben, dass es nicht so einfach wird, das Land einzunehmen. Die Städte waren sehr stark befestigt, die Menschen groß gewachsen. Aus menschlichem Ermessen heraus war es verständlich, dass die Kundschafter, oder sagen wir die meisten Kundschafter, 10 von 12, nicht mehr den Mut hatten, das Volk in dieses Land zu führen. Sie waren entmutigt zurückgekommen und hatten auch das Volk entmutigt. Sie hatten nur noch die Probleme gesehen und vergessen, wie Gott sie in der Vergangenheit geführt hat. Und aus diesem Grund mussten sie zurück und eine ganze Generation abwarten, bis Gott ihnen noch einmal die Gelegenheit gab, vor dem gelobten Land zu stehen. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt mit euch genauer betrachten, wie es weitergeht. Ich möchte gerne mit euch einige Verse aus den Kapiteln 5 bis 8 im Laufe meiner Predigt gemeinsam betrachten. Würde mich freuen, wenn ihr mitlest, beziehungsweise den Finger in der Bibel behaltet, damit ihr dann die Verse mitverfolgen könnt. Denn ich meine, es ist einfacher, wenn ihr mir nicht nur mit den Ohren folgt, sondern auch die Texte mitliest. Als das Volk das zweite Mal vor dem gelobten Land stand, hatte Mose seine Aufgabe vollbracht und Josua hat die Führung des Volkes übernommen. Ja, gleich. Und an dieser Stelle möchte ich mit euch die Verse 13 bis 15 aus dem 5. Kapitel lesen. Buch Josua, Kapitel 5, die Verse 13 bis 15. Und im Anschluss gleich aus dem 6. Kapitel die Verse 1 bis 20. Wir lesen an der Stelle, als das Volk bereits den Fluss Jordan überschritten hat und sie davor standen, die erste Stadt einzunehmen. Josua Kapitel 5, Abvers 13. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Wir lesen weiter im nächsten Kapitel, die Verse 1 bis 20. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, so dass niemand heraus und hineinkommen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen, einmal, und tu so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her. Und am 7. Tage zieht 7-mal um die Stadt, und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaunen bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen, ein jeder stracks vor sich hin. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen: Bringt die Bundeslade und 7 Priester sollen 7 Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk aber sprach er: Geht hin und zieht um die Stadt, und die Kriegsleute sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua das dem Volk gesagt hatte, trugen die 7 Priester 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und gingen und bliesen die Posaunen, und die Lade des Bundes des Herrn folgten ihnen nach. Und die Kriegsleute gingen vor den Priestern her, die die Posaune bliesen, und das übrige Volk folgte der Lade nach, und man blies immerfort die Posaunen. Josua aber gebot dem Kriegsvolk und sprach: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimmen hören lassen. Noch soll ein Wort aus eurem Munde gehen bis auf den Tag, an dem ich euch sage: Macht ein Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So ließ er die Lade des Herrn rings um die Stadt ziehen einmal, und sie kamen zurück in das Lager und blieben darin über Nacht. Und Josua machte sich früh am Morgen auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. So trugen die sieben Priester die 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und bliesen immerfort die Posaunen. Und die Kriegsleute gingen vor ihnen her, und das übrige Volk folgte der Lade des Herrn, und man blies immerfort die Posaunen. Am 2. Tage gingen sie einmal um die Stadt und kamen zurück ins Lager. So taten sie 6 Tage. Am 7. Tage aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tage zogen sie 7-mal um die Stadt. Und beim 7. Male, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk: Macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind, denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt den kupfernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin. So eroberten sie die Stadt. Wir haben diese Geschichte schon in der Sabbatschule gehört, in der Kindersabbatschule meist schon, und kennen ungefähr die Abläufe. Als ich mir diese Geschichte aber genauer angeschaut habe, die Umstände, vor allem das Verhalten Josuas, ist mir aufgefallen, dass einige Details in der Bibel beschrieben sind, die durchaus wichtig sind. Zum einen wissen wir, dass Josua zu den 2 Kundschaftern gehört hatte vor 40 Jahren, die dem Volk versucht hatten, Mut zu machen, doch in das gelobte Land einzuziehen. Er hatte damals schon den Glauben gehabt, dass Gott ihnen helfen würde. Nun, 40 Jahre später, stand er wieder vor dieser Stadt, vor diesem Land und vor dieser Stadt, die besonders stark befestigt war. Er war sich bewusst, dass er diese Stadt erobern musste, wenn er das ganze Land einnehmen will. Aber wir können erkennen, dass er sich nicht sicher war, wie er vorgehen sollte. Er war sich nicht bewusst, wie er sein Volk gegen diese Stadt führen sollte, die doch so stark befestigt war. Also suchte er den Rat Gottes. Er ging hinaus aus dem Lager und Gott nutzte die Gelegenheit, um mit ihm zu sprechen. Er gab ihm ganz genaue Anweisungen, was er tun sollte. Und zwar Anweisungen, die aus menschlicher Sicht nicht unbedingt nachvollziehbar sind. Wenn wir heute versuchen würden, auf die gleiche Art und Weise jeden Tag um ein Haus zu laufen und am 7. Tag 7-mal um das Haus, denke ich nicht, dass das Haus einfallen würde. Also nicht das, was sie getan haben, war entscheidend. Und doch hatte Gott einen Grund gehabt, warum er das Volk eingebunden hat. Ich denke zum einen, dass er seinem Volk die Gelegenheit geben wollte, nachzudenken. Er hat sie ja eine ganze Woche lang, jeden Tag, um die Stadtmauern führen lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Soldaten in der Stadt, auf der Mauer, diesem Schauspiel nicht nur gelassen zugeschaut haben, sondern langsam nervös wurden, weil sie sich gefragt haben, was das zu bedeuten hat. Ich denke, Gott wollte dem Volk die Gelegenheit geben, darüber nachzudenken, welche Chance sie haben, diese Stadt einzunehmen, damit es ihnen klar wird, damit sie sich bewusst werden, dass sie ganz auf Gott angewiesen sind. Und wenn wir den weiteren Ablauf uns vor Augen führen, dann wird uns auch klar, dass das Volk das eigentliche Hindernis, nämlich die Mauern, hätte nie bezwingen können. Es war Gott, der diese Mauern bezwungen hat, der die Schwierigkeiten zur Seite geschoben hat. Er hat also sein Volk aufgefordert, abzuwarten, bis er tätig wird. Sie mussten also ein Stück weit Geduld üben. Josua musste bereits Geduld üben, nämlich 40 Jahre warten, bevor er seinen Traum verwirklichen konnte, in dieses Land einzuziehen. Und so geht es auch uns manchmal, dass wir abwarten müssen. Und dass diese Übung manchmal schwerer ist, als einfach etwas selber zu tun. Ich wünschte mir auch manchmal, dass Gott mir hilft, aber mich selber machen lässt, anstatt abzuwarten, dass er etwas für mich arrangiert. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht. Und ich denke, auch seine Forderung, dass sie keine Beute aus der Stadt selbst mitnehmen und für sich verwenden, geht in die gleiche Richtung. Er wollte ihnen klar machen, dass er für sie die Stadt erobert. Er hat sie nur aufgefordert, auf die beschriebene Art und Weise mitzuarbeiten und das zu tun, was sie tun können. Warum ist es so wichtig, auf Gott zu hören, beziehungsweise auch etwas zu tun, was er von uns fordert, selbst wenn wir es nicht verstehen? Ich versuche mir das anhand eines ganz einfachen Beispiels zu erklären. Stellt euch einen General vor, eine Armee, der seinen Soldaten Befehle gibt. Stellt euch vor, in einer kriegerischen Auseinandersetzung wäre der General genötigt, mit seinen Soldaten alle seine Befehle vorher zu diskutieren, ihnen zu erklären. Oder noch schlimmer, stellt euch vor, die Soldaten würden darüber abstimmen, ob sie bereit sind, dem General zu folgen und seinen Befehlen. Dieser General hätte nie eine Chance, einen Krieg zu gewinnen. Und ich glaube, manchmal geht es Gott auch mit uns so. Wir würden gerne alles immer verstehen, zumindest geht es mir so. Gott kann uns aber nicht in jeder Situation alles erklären. Und in diesem Fall müssen wir ihm die Chance geben, uns zu führen, indem wir auf ihn einfach vertrauen und abwarten. Das kann ich hier aus dieser Geschichte herauslesen. Ein wichtiges Prinzip, das wir hier sehen können, ist, dass Gott zwar von uns erwartet, das zu tun, was sie tun können, aber auch möchte, dass wir ihm die Chance geben, uns wirklich zu helfen, also seinen Teil dazu beitragen, den wir nicht tun können. Wenn wir also immer wieder versuchen, selbst uns zu helfen und Gott nur dann um Hilfe bitten, wenn wir nicht weiterkommen oder uns schon in Schwierigkeiten manövriert haben, dann ist er zwar gerne bereit, uns zu helfen. Wir werden es gleich lesen, wenn wir die nächsten Textabschnitte gemeinsam betrachten. Aber Gott könnte es uns oft viel leichter machen im Leben, wenn wir gleich zu ihm kommen. Lasst uns einige weitere Verse lesen aus dem Buch Josua, Kapitel 7, und zwar die Verse 1 bis 5. Dort lesen wir: Aber die Israeliten vergriffen sich an den Gebannten. Denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Seras vom Stamm Juda, nahm etwas vom Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel, und sprach zu ihnen: Geht hinauf und erkundet das Land. Und als sie hinaufgegangen waren und Ai erkundet hatten, kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm: Lasst nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn ihrer sind wenige. So zogen hinauf vom Volk etwa 3.000 Mann, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann. Sie hatten sie nämlich von dem Tor bis zu den Steinbrüchen gejagt und am Abhang erschlagen. Da verzagte das Herz des Volkes und ward zu Wasser. Was ist passiert? Nicht lange bevor sie diese Erfahrung gemacht hatten, hatten sie auf eine spektakuläre Art und Weise die Stadt Jericho eingenommen, die sie aus menschlicher Sicht nie hätten bezwingen können. Sie waren militärisch weit unterlegen. Und nun kommen sie vor eine Stadt, die viel kleiner und schlechter befestigt ist, und versagen. Was ist passiert? Erinnert euch, vor der Eroberung Jerichos hat Josua den Weg zu Gott gesucht und ihn um Rat gebeten. Wir lesen das jetzt vor dem ersten Versuch, die Stadt Ai einzunehmen, nicht. Wir lesen, dass die Kundschafter so stark davon überzeugt waren, dass sie aus eigener Kraft heraus die Stadt einnehmen können, dass Josua sich nicht gedrungen gefühlt hat, Gott noch einmal um Rat zu fragen. Sie waren davon überzeugt, dass sie es alleine schaffen können. Und nach menschlichem Ermessen wäre es sicherlich auch möglich gewesen. Doch Gott lässt sie die Erfahrung machen, dass auch dann, wenn man der Überzeugung ist, es alleine zu schaffen, nicht unbedingt Erfolg haben muss. Sie haben also den Fehler gemacht, ihre eigene Stärke zu überschätzen und sind dann in die Versuchung gefallen, nicht auf Gottes Wort oder Gottes Rat zu hören oder Gottes Rat einzuholen, müsste ich sagen. Gott hatte dadurch auch nicht die Gelegenheit, Josua auf ein Problem hinzuweisen, das Josua als Mensch selbst nicht erkennen konnte. Wir haben ja gelesen, dass Achan sich nicht an die strikten Anweisungen gehalten hat und etwas von der Beute für sich behalten hat. Wenn Josua also rechtzeitig vor der Eroberung der nächsten Stadt Gott um Rat gefragt hätte, dann hätte Gott die Gelegenheit gehabt, ihn darauf hinzuweisen und hätte ihn vor dieser Niederlage bewahren können. Wir lernen also daraus, dass wir Gott auch dann fragen sollten, wenn wir eigentlich der Überzeugung sind, dass wir mit eigenen Mitteln in der Lage wären, zurechtzukommen in unserem Leben. Und wir leben in einer Gesellschaft, in einem Land, in dem man ganz gut zurechtkommt, in dem wir selten in Not sind oder in existenzielle Ängste geraten. Gerade dann sind wir in der Versuchung oder stehen in der Versuchung, dass wir Gott zu wenig um Hilfe bitten. Und vielleicht in Probleme geraten, die uns erspart bleiben könnten, wenn Gott uns führen würde. Interessant ist aber auch, wie Josua nun mit dieser Situation umgeht. Das Kriegsvolk kommt zurück, geschlagen. Die Niederlage wird dem Volk bewusst. Und Josua sieht, dass etwas schiefgelaufen ist. Lasst uns die nächsten Verse gemeinsam lesen, aus dem Buch Josua, Kapitel 7, und zwar die Verse 6 bis 15. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend samt den Ältesten Israels. Und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sprach: Ach, Herr, Herr, Warum hast du dieses Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? O, dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umbringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf, warum liegst du da auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von den Gebannten genommen und gestohlen und haben es verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. Darum kann Israel nicht bestehen vor seinen Feinden, sondern sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren. Denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte nehmt. Steh auf, heilige das Volk und sprich: Heiligt euch auf morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel, darum kannst du nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte vor euch tut. Und morgen früh sollt ihr herzutreten, ein Stamm nach dem anderen. Und welchen Stamm der Herr treffen wird, der soll herzutreten, ein Geschlecht nach dem anderen. Und welches Geschlecht der Herr treffen wird, das soll herzutreten, ein Haus nach dem anderen. Und welches Haus der Herr treffen wird, das soll herzutreten, Mann für Mann. Und wer so mit dem Gebannten angetroffen wird, den soll man mit Feuer verbrennen, mit allem, was er hat. Weil er den Bund des Herrn übertreten und einen Frevel in Israel begangen hat. Für unsere Ohren heute klingt das sehr hart. Das geht mir auch so. Aber was ich zunächst euch noch einmal vor Augen führen möchte, ist die Art und Weise, wie Josua damit umgegangen ist. Er hat das einzig Richtige getan. Er hat gesehen, dass etwas schiefgelaufen ist und musste annehmen, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber er ist zu Gott gegangen. Er hat Gott die Gelegenheit gegeben, ihm wieder zu helfen. Ihm das Problem, vor dem er steht, überhaupt vor Augen zu führen. Denn Josua wusste zunächst einmal gar nicht, wo das Problem liegt. Warum sie diese Niederlage erleiden mussten, nachdem sie doch diese positive Erfahrung vor Jericho machen durften. Er konnte nicht erkennen, sich nicht erklären, was passiert ist. Gott musste ihm erst die Augen öffnen und aufzeigen, was passiert ist und erklären, warum er nicht helfen konnte. Was aber auch hier auffällt, um auf das Thema der Predigt auch einmal hinzuweisen: Er lässt Josua mit diesem Problem jetzt nicht alleine. Er zeigt ihm genau auf, was er tun soll, Schritt für Schritt, damit dieses Problem aus der Welt geschaffen werden kann und er ihnen wieder helfen kann, um letztendlich doch die Stadt Ai einnehmen zu können. Jetzt mögen wir denken, dass es sehr hart ist, was Gott ihm geboten hat. Denn es sollte ja nicht nur der Achan, sondern seine ganze Familie ausgerottet werden. Aber bedenkt, Achan hatte sehr viel Zeit. Als das Volk Israel geschlagen von der Stadt Ai zurückkam, hatte er gesehen, was passiert ist. Und ich bin davon überzeugt, dass er ein schlechtes Gewissen hatte und sich denken konnte, warum das passiert ist. Er allein, denn niemand sonst im Volk wusste, was er gemacht hatte. Denn er hatte das, was er gestohlen hatte, vergraben in seinem Zelt. Er hatte also das, was er getan hat, verheimlicht. Und doch musste er erkennen, dass das, was er getan hat, Konsequenzen hatte für das ganze Volk. Und denkt auch an das Verfahren, das Losverfahren. Es war sehr langwierig. Auch dann noch hatte er Zeit. Warum sollte Gott nicht ihm auch die Chance geben, Vergebung zu erlangen? Denn Josua hatte auch gesündigt bzw. sich schuldig gemacht vor Gott. Aber er hat ganz anders gehandelt. Er ist gleich zu Gott gegangen. Wir dürfen nicht annehmen, dass Achan vor Gott nicht die gleiche Chance gehabt hätte. Aber Achan hat das, was er getan hat, verheimlicht und war nicht bereit, seinen Fehler einzusehen und zu korrigieren. Das können wir an seinem Verhalten ganz klar und deutlich erkennen. Was ist nun der Unterschied zwischen Josua und Achan? Wir haben schon darüber gesprochen, dass Achan nicht bereit war, seinen Fehler vor Gott zu bekennen. Als er es getan hatte, war es aber dann zu spät. Nämlich dann, als er schon als Schuldiger ausgelost wurde. Er hätte es vorher tun müssen. Er hätte freiwillig bereit sein müssen, das Problem vor Gott zu bringen. Wenn wir jetzt bedenken, welche Konsequenzen das Verhalten Achans hatte, also einer einzelnen Person im ganzen Volk, so sollten wir uns auch die Frage stellen, welche Konsequenzen unser Verhalten haben kann, auch für andere Menschen. Kann es sein, dass wir manchmal zu lässig oder nachlässig oder gar fahrlässig mit dem umgehen, was Gott von uns erwartet? Sollten wir das ein oder andere Mal vielleicht doch das, was Gott von uns erwartet, ernster nehmen? Uns bewusst sein, dass wir eine Verantwortung haben mit dem, was wir von Gott wissen und dem, was er uns offenbart hat? Denn das, was wir tun, hat eben auch Auswirkungen auf andere Menschen, auf unsere Umgebung. Und wir können erkennen, dass wir uns selbst von dem Segen Gottes ausschließen können durch unser Verhalten, obwohl es Gott gar nicht möchte. Die Geschichte ist aber an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Das Happy End fehlt noch. Denn Gott hat jetzt eine zweite Chance von Josua bekommen, dem Volk zu zeigen, welchen Weg es gehen soll, um doch noch diese Stadt Ai einzunehmen. Und wie beim ersten Mal, als sie vor der Stadt Jericho standen, gibt Gott dem Volk bzw. Josua klare Anweisungen, wie sie die Stadt einnehmen sollen. Und die Art und Weise, wie sie diese Stadt einnehmen, ist ebenfalls sehr, ich möchte es sagen, unkonventionell. Eine Art und Weise, die ein Mensch kaum hätte erfinden können, die aber sehr zielführend und erfolgreich war. Lasst uns doch, wenn ihr mögt, die letzten Verse gemeinsam lesen. Wir finden sie im Buch Josua Kapitel 8, die Verse 1 bis 22. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und verzage nicht. Nimm mit dir das ganze Kriegsvolk und mache dich auf und zieh hinauf nach Ai. Sieh, ich habe den König von Ai samt seinem Volk in seiner Stadt und seinem Land in deine Hände gegeben. Und du sollst mit Ai und seinem König tun, wie du mit Jericho und seinem König getan hast, nur, dass ihr die Beute und das Vieh unter euch teilen sollt. Lege einen Hinterhalt hinter die Stadt. Da machte sich Josua auf und das ganze Kriegsvolk, um nach Ai hinaufzuziehen. Und Josua erwählte 30.000 streitbare Männer und sandte sie aus bei Nacht und gebot ihnen: Seht zu, ihr sollt der Hinterhalt sein hinter der Stadt. Entfernt euch aber nicht allzu weit von der Stadt und seid allesamt bereit. Ich aber und das ganze Kriegsvolk, das bei mir ist, wollen nahe an die Stadt heranrücken. Und wenn sie ausziehen, uns entgegen, wie das erste Mal, so wollen wir vor ihnen fliehen, damit sie uns nachjagen, bis wir sie von der Stadt weglocken. Denn sie werden denken, wir fliehen vor ihnen, wie das erste Mal. Und wenn wir vor ihnen fliehen, sollt ihr hervorbrechen aus dem Hinterhalt und die Stadt einnehmen. Denn der Herr, euer Gott, wird sie in eure Hände geben. Wenn ihr aber die Stadt eingenommen habt, so steckt sie mit Feuer an, und tut nach dem Wort des Herrn. Siehe, ich hab's euch geboten. So sandte sie Josua hin, und sie zogen in den Hinterhalt und lagerten sich zwischen Bethel und Ai, westlich von Ai. Josua aber blieb die Nacht unter dem Volk und machte sich früh am Morgen auf und ordnete das Volk und zog hinauf mit den Ältesten Israels vor dem Volk her nach Ai. Und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm war, zog hinauf, und sie kamen nahe vor die Stadt und lagerten sich nördlich von Ai, sah das nur ein Tal zwischen ihnen und Ai. Er hatte aber etwa 5000 Mann genommen und in den Hinterhalt gelegt zwischen Bethel und Ai, westlich von der Stadt. Und sie stellten das Volk des ganzen Lagers, das nördlich vor der Stadt war, so auf, dass sein Ende reichte bis westlich von der Stadt. Und Josua zog hin in dieser Nacht mitten in das Tal. Als aber der König von Ai das sah, machten die Männer der Stadt sich eilends früh auf und zogen aus an einen bestimmten Ort nach dem Jordantal zu, um Israel zum Kampf zu begegnen, er mit seinem ganzen Kriegsvolk. Denn er wusste nicht, dass ihm ein Hinterhalt gelegt war auf der anderen Seite der Stadt. Josua aber und ganz Israel stellten sich, als würden sie vor ihnen geschlagen, und flohen auf dem Wege zur Wüste. Da wurde das ganze Volk in der Stadt zusammengerufen, um ihnen nachzujagen. Und sie jagten Josua nach und wurden von der Stadt weggelockt, sodass nicht ein Mann in Ai und Bethel zurückblieb, der nicht ausgezogen wäre, um Israel nachzujagen, und ließen die Stadt offen stehen und jagten Israel nach. Da sprach der Herr zu Josua: Strecke die Lanze in deiner Hand aus auf Ai zu, denn ich will es in deiner Hand geben. Und als Josua die Lanze in seiner Hand gegen die Stadt ausstreckte, da brach der Hinterhalt eilends auf aus seinem Versteck, und sie liefen, nachdem er seine Hand ausgestreckt hatte, und kamen in die Stadt und nahmen sie ein und eilten und steckten sie mit Feuer an. Und die Männer von Ai wandten sich um und sahen hinter sich und sahen den Rauch der Stadt aufsteigen gen Himmel und vermochten nicht zu fliehen, weder hierhin noch dorthin, denn das Volk, das zur Wüste floh, kehrte um gegen die, die ihnen nachjagten. Und als Josua und ganz Israel sahen, dass der Hinterhalt die Stadt eingenommen hatte, weil von der Stadt Rauch aufstieg, kehrten sie um und schlugen die Männer von Ai. Und die Stadt und die in der Stadt kamen auch heraus ihnen entgegen, und die Männer von Ai gerieten mitten unter Israel, von hierher und von dorther. Und sie erschlugen sie, bis niemand mehr von ihnen übrig blieb, noch entrinnen konnte. Es war ein grandioser Sieg. Warum hat es nicht beim ersten Mal geklappt? Es war eine kleine Stadt, bei weitem nicht so stark befestigt wie Jericho. Vielleicht lag es an dem guten Plan, den Gott sich ausgedacht hat. Vielleicht lag es daran, dass das Volk jetzt sich sicher sein konnte, dass Gott wieder mit ihnen ist. Wir sehen und wir lesen, dass Gott Josua wieder die Zusicherung gab, dass sie den Sieg sicher hatten. Genauso wie er es tat, als Josua mit Gott vor der Eroberung Jerichos gesprochen hatte. Es war die gleiche Vorgehensweise, die Gott hier gewählt hatte, wenn auch der Weg zum Ziel ein anderer war. Aber wir sehen in beiden Fällen, dass das Volk einen klaren und deutlichen Sieg erringen konnte. Josua hätte diesen Erfolg sofort haben können, beim ersten Versuch, wenn er Gott gefragt hätte und Gott die Gelegenheit gehabt hätte, ihn auf das Problem hinzuweisen, das ihn daran hinderte, ihm zu helfen. Und Gott hätte ihm auch damals, beim ersten Mal schon, erklären können, auf welche Art und Weise sie diese Stadt einnehmen sollten. Trotzdem ist es tröstlich zu wissen, dass Gott uns nicht fallen lässt, selbst wenn wir den Fehler machen, das erst ohne ihn zu versuchen. Denn Gott war bereit, als Josua zurückkam, ihm wieder zu helfen, so wie er es getan hätte, wenn er gleich zu ihm gekommen wäre. Aber wir müssen auch daraus erkennen, dass es eben auch an uns und unserem Verhalten liegt, inwieweit Gott in der Lage ist, uns zu helfen. Wir müssen ihm die Gelegenheit geben, zu uns zu sprechen, seinen Willen zu erkennen. Wir müssen auch bereit sein, uns führen zu lassen, anstatt nur unseren eigenen Zielen und Plänen zu folgen. Oder davon überzeugt zu sein, dass wir es auch alleine können, ohne seine Hilfe. Wir sehen auch hier, obwohl die Anweisungen sich komplett unterscheiden von denen, die er vor der Eroberung Jerichos gegeben hat, dass hier wieder ein gleiches Prinzip zu erkennen ist, nämlich, dass Gott das Volk mit eingebunden hat in die Eroberung der beiden Städte. In beiden Fällen hat er einen Weg gefunden, dass das Volk mitarbeiten muss. Vor Jericho haben wir es noch viel deutlicher gesehen, denn hier musste das Volk abwarten, bis Gott etwas für sie tut. Vor der Stadt Ai sehen wir, dass das Volk einen größeren Anteil daran hatte, mitzuarbeiten. Und wir erkennen auch hier einen Unterschied, denn sie durften die Beute behalten. Aber in beiden Fällen hat Gott den Weg ersonnen und Josua mitgeteilt, wie sie es tun sollten. Wir machen manchmal den Fehler, dass wir meinen, dass es ausreicht, zu erkennen, was Gott will. Also, wenn wir das Ziel kennen. Doch oft ist es viel wichtiger im Leben, den Weg zu sehen, zu zu erkennen, den wir gehen sollen, um das Ziel überhaupt erreichen zu können. Und vergessen manchmal und verlieren aus den Augen, dass Gott uns auch hierbei helfen möchte. Denkt daran auch, als das Volk durch die Wüste ging, hat Gott ihnen nicht einfach nur eine Landkarte in die Hand gedrückt und sie alleine ziehen lassen, sondern hat sie jeden Tag, jede Stunde begleitet. Auf ihrem Weg. Ich denke auch an ein anderes Beispiel, nämlich an Abraham, der uns ein leuchtendes Vorbild sein kann, nach dem, was wir in der Bibel lesen. Auch er hatte einmal den Fehler gemacht, dass er zwar der Verheißung Gottes vertraut hat, aber nicht abwarten konnte und gemeint hat, nachhelfen zu müssen. Also niemand, möchte ich sagen, ist vor dieser Versuchung gefeit. Lass mich kurz meine Gedanken zusammenfassen, um noch einmal die Dinge zu betonen, die mir wichtig geworden sind, als ich diese Verse ausgearbeitet habe. Gott ist nicht damit zufrieden, wenn wir glauben, was er sagt, es aber aus eigener Kraft alleine versuchen, umzusetzen. Wenn wir nach eigenen Möglichkeiten versuchen, dem zu folgen, was er gesagt hat. Und Gott kann nicht in unserem Leben eingreifen, wenn wir ihm nicht dazu die Gelegenheit geben, weil wir mehr auf unsere eigene Weisheit vertrauen und unseren eigenen Plänen folgen wollen, anstatt ihn um Rat zu fragen und mit seiner Hilfe zu rechnen. Wir sollten das nicht nur dann tun, wenn wir ratlos sind und eigentlich keinen Ausweg mehr sehen. Wir sollten uns angewöhnen, immer mit seiner Hilfe zu rechnen und um seinen Rat zu fragen. Und ich bin sicher, dass Gott uns die Gelegenheit gibt, durch die Erfahrung, die wir mit ihm machen können, genauso wie es das Volk Israel damals tun konnte, unseren Glauben zu stärken und dann auch bereit zu sein, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen, wenn wir nicht erkennen können, was er vorhat. Wenn wir vor Hindernissen stehen in unserem Leben, die für uns unüberwindlich erscheinen. Wie in der Zeit Israels, als sie vor dem Schilfmeer standen, oder auch vor der Stadt Jericho, als sie keine Chancen sahen, selbst diese Mauern zu bezwingen. Leider ist es oft viel schwerer für uns, abzuwarten, bis Gott uns hilft. Es ist viel leichter für uns, gegen diese Mauern selbst anzurennen und es selbst zu versuchen. Selbst wenn wir sehen müssten, dass es eigentlich aussichtslos ist. Und oft kommen wir erst dann zu Gott, wenn wir erkannt haben, dass diese Versuche zum Scheitern verurteilt sind. Warum kommen wir nicht gleich zu Gott? Wir könnten uns manches im Leben ersparen. Dazu kommt oft, dass wir Probleme als solche gar nicht erkennen. Und uns der Illusion hingeben, dass wir alleine zurechtkommen, obwohl dem gar nicht der Fall ist. Josua dachte damals, dass es leicht sei, Ai einzunehmen, weil er das Problem, das zwischen ihm und Gott stand, gar nicht kannte. Auch deshalb ist es wichtig, immer wieder zu Gott zurückzukommen und ihm im Gebet um Rat und Hilfe zu bitten. Wir sollten alle unsere Pläne ihm vorlegen und ihm Gelegenheit zu geben und ihm Gelegenheit geben, uns auch zu korrigieren. Wir sollten nicht an unseren Plänen festhalten und stur darauf beharren, dass er nur unseren Plänen zum Erfolg verhilft. Vielleicht sollten wir uns immer wieder die Frage stellen, was wir Gott heute noch zutrauen und wie weit wir heute noch mit seiner Hilfe in unserem Leben rechnen. Glauben wir an seine Verheißungen? Und bitten wir ihn auch wirklich darum, dass er uns hilft, dass diese Verheißungen wahr werden? Wir sollten weniger darauf schauen, was wir können, sondern mehr darauf vertrauen, was Gott tun kann. Und wir müssen bereit sein, mit Gott jeden Schritt einzeln zu gehen, jeden Tag aufs Neue, ohne den Weg bis zum Ende zu erkennen, so wie es damals dem Volk Israel ging. Und was mir auch wichtig geworden ist, Gott findet immer einen Weg, uns seinen Willen mitzuteilen. Wir sehen auch an dem Verhalten Josuas, dass Gott uns sich niemals aufdrängt. Gott hat genau erkannt, dass Josua in eine Sackgasse gerät und dass sie vor Ai eine Niederlage erleiden werden. Und trotzdem hat er Josua nicht gewarnt. Aus dem einfachen Grund, weil Josua nicht zu ihm kam. Wir müssen also damit rechnen, dass auch uns das passieren kann, wenn wir den gleichen Fehler machen. Aber wir sehen auch, dass er sehr gerne bereit ist, uns zu helfen, sobald wir zu ihm kommen. Zu jeder Zeit, auch nachdem wir einen Fehler gemacht haben. So möchte ich am Ende meiner Predigt euch ermutigen, dass wir das, was Gott uns verheißen hat, wieder etwas ernster nehmen. Dass wir auch daran denken, ihm etwas zuzutrauen und nicht nur auf uns schauen. Und dass wir wieder mehr damit rechnen, dass er uns in unserem Leben helfen will. Und zwar in jeder Situation. Auch und gerade dann, wenn wir meinen, dass wir es auch alleine schaffen können. Und wir sollten uns vornehmen, das ist mein Wunsch, in guten Zeiten zu lernen, mit Gott zu leben, auf seine Hilfe zu vertrauen und zu lernen, auch zu erkennen, wie er uns führen möchte. Damit wir in Situationen, in denen wir ratlos sind, in denen wir vor großer Not stehen, auch ihm vertrauen können. Denn diese Erfahrung ist nach meinem Verständnis die Grundlage, um ihn auch in schwierigen Situationen vertrauen und an ihn glauben zu können. Das wünsche ich uns allen. Amen. Wir wollen beten. Großer Gott, Gott und Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken, Herr, dass wir erkennen können aus den Erfahrungen des Volkes Israel, wie du uns führen möchtest und dass du uns immer nahe sein möchtest und an alle Kleinigkeiten denkst. Dass du uns nicht alleine den Weg gehen lässt und uns im Regen stehen lässt, sondern dass wir in jeder Situation im Leben zu dir kommen dürfen. Dass du in jeder Situation Rat weißt und bereit bist, uns zu helfen. Herr, wir müssen immer wieder lernen, auf dich und deine Stimme zu hören. Wir müssen lernen, zu erkennen, was dein Wille ist in jeder Situation in unserem Leben. Herr, wir wissen, dass wir das nur aus Erfahrung lernen können und bitten dich, dass du uns auch die Bereitschaft schenkst, uns von dir führen zu lassen. Auch und gerade dann in Situationen, wenn wir meinen, eine Lösung zu haben und den Weg zu kennen. Herr, lehre uns und lass uns die Erfahrung machen, dass du immer einen Weg weißt, der noch besser ist als den, den wir ersonnen haben. Dass du uns auch vor vielen Problemen und schlechten Erfahrungen bewahren möchtest, wenn wir auf dich vertrauen. Wir möchten dir für deine Liebe und deine Fürsorge danken, Herr, und wünschen uns, dass wir das auch in unserem Leben erfahren dürfen, damit wir auch dann in Situationen, in denen wir vor existenziellen Problemen stehen, wenn wir keinen Ausweg finden, genügend Vertrauen und Glauben haben, um auf dich zu hoffen und auf deine Hilfe zu vertrauen. Amen.